es ja um Datenbanken. Das heißt also, um auf der einen Seite so ein ER-Modell zu erstellen, um also hier diesen Ausschnitt von der realen Welt, wir haben es Mini-Welt genannt, zu modellieren, dann die auf das Datenbankschema abzubilden und am Schluss geht es halt dann ganz konkret darum, die Daten in die Datenbank hineinzubringen und wir hatten dann entsprechende Sichten mit dem Select, wo man beispielsweise dann entsprechend relevante Daten aus der Datenbank heraus extrahieren konnte. Und alles andere, was man nicht interessiert, war mehr oder weniger dann wegzulassen. Eine andere Möglichkeit, Informationssysteme, die verteilt sind und auch global, weltweit verteilt sind, ist also hier dieses Web. Und da würde man jetzt noch ein paar Worte dazu sagen. Die Datenbanken würden ja noch ausführlicher im Rahmen von der Übung behandelt werden, wobei es dann auch nochmal die Normalisierung und etc., also Schemaerstellung und so weiter, nochmal im Detail gemacht werden wird. Das Web ist so, das ist so ein, kennt ja jeder, es ist 1989 entstanden am CERN in Genf und das heißt also, ist schon eine geraume Zeit verfügbar. Man hat effektiv drei Komponenten, wichtige Komponenten, die eine Rolle spielen. Das ist natürlich auf der einen Seite ist es der Webbrowser, mit dem man normalerweise auch zu tun hat als Nutzer, die ganze Interaktion. Da gibt es ja die verschiedenen mit Firefox, mit Internet Explorer oder Safari oder was auch immer. Dann gibt es ja hier die entsprechenden Webseiten. Das heißt also, in den Seiten sind die Informationen drin enthalten. Und dann gibt es natürlich noch als dritte Komponente den Webserver, auf dem die Informationen gespeichert werden. Und das sind so die drei wichtigen Aspekte, die zu dem Web dazugehören. Und ein wichtiger Aspekt, der die Webseiten unmittelbar betrifft, ist dieser Hypertext-Ansatz, der im Grunde genommen existierte der schon vorher, aber er hat sich, muss man sagen, erst so mit dem ganzen Web so richtig auf breiter Ebene durchgesetzt. Und wenn man sich jetzt mal anschaut, was man unter Hypertext konkret versteht, das sind hier nicht lineare Texte. Und normalerweise, wenn Sie ein Buch anschauen, ist so, das lesen Sie linear, aber Sie haben auch nicht lineare Aspekte mit drin, wie zum Beispiel eine Referenz zurück oder nach vorne. So eine Vorwärtsreferenz. Das heißt also mit dem Hinweis, dieser Teil wird im nachfolgenden Kapitel 5 behandelt. Das ist so ein Querverweis, der nach vorne geht. Ein anderer Verweis sind die Literaturhinweise oder Literaturreferenzen. Und die verweisen an sich, das ist eine zweistufiger Verweis, man geht in die Literaturliste und von da aus wird man dann effektiv zu einem anderen Artikel oder zu einem anderen Buch dann kommen. Und diese Nichtlinearität, das ist jetzt so ein wichtiger Punkt, der mit Hypertext verbunden ist. Ich habe hier so eine Webseite, da ist eine Referenz auf eine andere und hier eine andere. Und wichtig ist so, auch über Rechnergrenzen hinweg. Also hier auch über Rechnergrenzen also hinweg. Und oft ist es so, dass man das als Nutzer gar nicht so merkt. Und man sieht, gut, man könnte natürlich unten am Browser hinschauen und könnte genau hinschauen, was da sich dahinter verbirgt und könnte dann genauso genau sehen, wo man landet. aber in den meisten Fällen macht man das gar nicht, sondern schaut nur den Text an. Und das ist natürlich auf der einen Seite, was auch so Angreifer natürlich nutzen. Das heißt also da Links auf einen Webserver, der kompromittiert ist, das heißt also der falsche oder Informationen hat oder der Informationen wie Viren oder solche Sachen da drauf hat, die man sich dann aus Versehen runterlädt. Die Querverweise nennt man also hier Links und erfolgen dann über diese URL, also diesen Universal Resource Locator, also der also im Grunde genommen die entsprechende Ressource lokalisiert. Die Arten von Informationsinhalten, klar, hat man natürlich hier Text, können Sie drin haben, Grafik, Bilder, Audio, Video, Animationen. Da gibt es einmal die Möglichkeit, dass Sie für jeden Typ eine eigene Seite haben, also nur, wo die Animation drauf ist oder nur, wo das Bild drauf ist. Aber Sie können es natürlich auch genauso mischen. Und nachdem Sie hier so ganz verschiedene Medien auch haben, das heißt, reden wir nicht nur von Hypertext, sondern man spricht in dem Zusammenhang auch immer gerne von Hypermedia, weil sie auch ganz verschiedene Medien sind. Ein Punkt, der auch relevant ist, ist so die Zusatzinformation, wie zum Beispiel so ein Link, der ist ja auch mitten in der Webseite eingebettet. Also es ist nicht so, dass Sie sagen, also alles, was so zusätzliche Information ist, kommt additiv irgendwo und hier habe ich nur den Text und die Bilder, sondern das Ganze ist alles vermischt. Und diese Vermischung, das macht man also hier mit diesen Tags. Und diese Tags haben also hier den Tag-Name, das ist der Beginn und das ist das Ende. Und das Ende wird mit diesem Schrägstrich gekennzeichnet. Und wenn man sich jetzt das hier anschaut, so als Beispiel, also hier HTML, dann habe ich hier den Dokumentinhalt und dann ist hier das Ende. Das Problem ist nun mit diesen Zeichen hier. Wenn der Browser so ein kleiner Zeichen hier sieht, dann interpretiert er das Ganze natürlich als Hinweis, was jetzt kommt, ist ein Tag. Und das bedeutet natürlich, im Text, den Sie anzeigen wollen, können Sie nicht so einfach ein kleiner Zeichen hinschreiben, wenn Sie beispielsweise sagen, ich möchte hier sowas haben wie 10 kleiner 20. Das können Sie so nicht reinschreiben, weil sobald der Browser also hier dieses kleine Zeichen sieht, sagt er natürlich, hoppla, jetzt kommt ein Tag. Und das ist also so der Hinweis, dahinter folgt immer ein Tag. Und man muss effektiv sowas hier schreiben, das heißt also hier less than und dann da gibt es also so dieser Strichpunkt und dann würde hier diese 20 kommen. Hofft, dass das. Also man hat hier so eine spezielle, man hat hier dann, wenn Sie ihn kleiner haben wollen oder wenn Sie ihn größer haben wollen, dann heißt es also hier GT greater than und das sind so dann die Zeichen. Wenn ein Browser das hier sieht, dann weiß er, okay, er interpretiert das Ganze, das ist ein echtes kleiner und er zeigt ein kleiner Zeichen. Weil sonst, wenn er hier nur dieses kleiner hier sieht, dann bedeutet das für ihn, jetzt kommt ein Tag. Und wenn Sie beispielsweise so einen HTML-Editor haben, der würde dann automatisch, wenn Sie auf der Tastatur ein kleiner Zeichen drücken, erzeugt er automatisch genau diese Information und platziert die dann in die Webseite rein. Und damit verbunden ist natürlich jetzt seit HTML ist damit die Definition der ganzen Tags, die Sie haben können, beziehungsweise auch, wie und wo Sie sie verwenden können. Und der HTML ist sowas wie eine Layout-Sprache, das heißt also hier so eine Präsentationssprache und keine Programmiersprache. Das heißt also, ist keine Programmiersprache. Also sie programmieren hier nicht jetzt hier bestimmte Funktionen, um irgendwas zu berechnen, sondern hier geht es ganz konkret darum, der Text, der hier drin enthalten ist, mit diesem HTML definieren Sie, wie der auf dem Bildschirm bzw. im Browserfenster dann entsprechend platziert und angezeigt wird. Und mit diesen Links, die nennt man auch Querverweise, haben Sie damit auch die Möglichkeit, und man spricht hier in dem Zusammenhang auch von Hyperlinks, und damit können Sie hier die Verbindungen zwischen verschiedenen Webseiten herstellen, wobei dann die Art und Weise, wie die platziert werden, kann man im Browser einstellen. Soll, wenn Sie da draufklicken, soll die Seite jetzt die ersetzen oder soll einfach ein neues Tab entstehen, in dem das Ganze gezeigt wird, oder soll eine komplett neue Instanz vom Browser gestartet werden. Aber das können Sie effektiv dann konkret einstellen im Browser. Was wir jetzt kurz machen, das sind so ein paar HTML-Befehle. Das ist keine komplette Einführung. Wenn Sie HTML-Seiten, Webseiten aufbereiten wollen und da nutzen wollen, da gibt es also hier ein ausführliches Tutorial. Self-HTML können Sie kostenfrei abrufen, ist im Netz verfügbar. Da steht wirklich alles drin im Detail, wie Sie die entsprechenden Sachen verwenden können. Und die HTML-Befehle, habe ich gesagt, habe ich immer so einen Start-Tag oder einen End-Tag, wobei bei manchen kann dieses End-Tag fehlen. Und das werden wir dann sehen, wo das sein kann. Ein kurzes Beispiel. Die Sony HTML-Seite, die geht immer mit HTML los und endet mit HTML. Dann habe ich hier sozusagen meinen Dokumentkopf, in dem wird Information präsentiert, die sich auf das gesamte Dokument beziehen und die zum Teil nicht direkt im Fenster platziert werden, sondern unter Umständen als Überschrift für das Fenster, wie zum Beispiel der Titel. Dann kann auch drin stehen, wer der Autor ist. Also hier gibt es noch andere Sachen wie Autor. Dann gibt es auch die Möglichkeit, das Tool, mit dem das Ganze erstellt worden ist und so weiter. Da gibt es eine ganze Reihe, die hier verwendet werden. Und das ist auch in diesem Dokumentkopf, da sind auch zum Teil Informationen drin, die dann verwendet werden, um beispielsweise herauszufinden, welchen Browser Sie haben. Und mehr oder weniger auch so Informationen herauszufinden über den Nutzer. Und das sind also Sachen, die nicht direkt auf der Seite platziert werden, die sehen Sie gar nicht, sondern das sind Sachen, die so im Hintergrund passieren. Und das ist zum Teil dann so, dass hier unter Umständen, bevor eine Seite an Ihrem Browser geschickt wird ausgehandelt zwischen dem Webserver und dem Webbrowser, welchen Browser nutzen Sie, und dann schickt er Ihnen entsprechend die Webseite. Und hier, das ist so der Dokumentinhalt, der auch angezeigt wird. Dann habe ich hier so ein DSP, das ist dann so der Absatz. Also hier, und wenn das Absatzende kommt, dann bedeutet das, es kommt eine Neuzeile. Damit ist so ein Absatz zu Ende. Dieses kann auch fehlen, dieses Schrägstrich P, sondern es kann auch so was auftreten, dass ich sage, ich habe hier dieses P, dann habe ich hier einen Text und dann habe ich hier ein neues P, und dieses neue P ist automatisch der Hinweis, dass der vorhergehende Absatz abgeschlossen worden ist. Es ist einfach, man spart sich hier den Teil. Wichtig ist so, wenn Sie beim Schreiben textuell sagen, ich mache hier eine Neuzeile, wie zum Beispiel, Sie haben es jetzt nicht so geschrieben wie hier in einer Zeile, sondern Sie haben hier gesagt, okay, diese Vorlesung gibt eine Einführung in die Informatik, dann mache ich in meinem Texteditor eine Neuzeile und schreibe in der Neuzeile, Sie behandelt Themen. Diese Neuzeile wird vom Browser ignoriert. Das heißt also, die ignoriert er, sondern es ist so, dass der, für ihn ist es so, als ob diese Neuzeile, die Sie per Hand da reingetan haben, die ist für ihn nicht existent. Und er legt das Ganze so aus, und das ist ja sozusagen fluider Text, und zwar abhängig, wie Sie die Größe von ihrem Fenster einstellen, wird an unterschiedlichen Stellen der Umbruch gemacht. Jetzt können Sie das Ganze natürlich auch festlegen, dass nur an bestimmten Stellen ein Umbruch stattfindet, und da kann man anstelle von P kann man dieses Pre hernehmen, und Pre steht für Pre-Formatted, also vorformatiert. Und dann druckt er am Browser alles genau so aus, wie es hier steht. Wenn Sie hier eine Neuzeile haben, dann macht er die Neuzeile und macht es so lange, bis dieses Ende von dem Pre kommt. Und auf die Weise passiert es dann natürlich, wenn Sie beispielsweise ein Fenster kleiner machen und das wird jetzt kleiner als der Text, dann geht er natürlich rechts raus. Und das heißt, Sie müssen dann mit dem Scrollbar rechts oder links hin und her fahren. Das andere, was Sie machen können, wenn Sie hier eine neue Zeile beziehungsweise einen Zeilenwechsel erzwingen wollen, dann kann man hier sowas machen. Anstelle von dem hier kann man hier schreiben, BR, hat nichts mit dem Bayerischen Rundfunk zu tun, sondern hier ist so, dass man hier einen Zeilenwechsel durchführt. Das ist keine Neuzeile im Sinne jetzt wie von einem neuen Absatz, sondern das, oft ist es so, dass man beim neuen Absatz ja einen gewissen Zeilenvorschub hat. Zum Beispiel, dass man eine halbe Zeile davor macht oder eine ganze Zeile davor, macht er hier nicht, sondern er geht einfach in eine neue Zeile, macht einen Zeilenwechsel. Das ist so ein Beispiel, dann habe ich hier, also für einige Komma dann noch, UL, das bedeutet Aufzählung, und hier LI ist sowas wie, ja, Listenelement. Also hier bedeutet das Listenelement, und ich habe hier an sich dann vier Listenelement. Das wäre so ein Beispiel von ganz einem simplen HTML. Wir würden jetzt halt zu einzelnen nochmal drauf zurückkommen und uns ein paar Punkte heute anschauen. Das heißt, wir schauen uns Strukturiertags an, dann Listen, wie wir es jetzt gerade gesehen haben, Tabellen, dann Grafiken und dann noch Hyperlinks. Strukturtags, die hier eine Rolle spielen, haben wir schon gesagt, das ganze HTML-Dokument rahme ich also mit dem HTML ein oder slash HTML, also Schrägstrich. Dann Head ist mein Dokumentenkopf, wo also Titel und Name des Autors drinsteht. Das gehört also, das ist hier in dem Teil drin enthalten. Und dann Body, das ist genau der Teil, der hier angezeigt wird. P ist ein Beispiel dafür, was wir schon gesagt haben, mit Absatz. Dann gibt es auch hier noch dieses H1, H2, H3, H4, H5, H6. Das sind Überschriften. Und H1 bezieht sich, beziehungsweise 1, 2, 3, 4, 5, 6 bezieht sich auf die Größe des Fonts der Überschrift. Und man kann also hier sagen, sehr, sehr großer Font. Also hier sehr großer Font. Und hier könnte man sagen, kleiner, kleiner Font. Und alle anderen sind irgendwo dazwischen drin. und dann HR. Bei HR, da gibt es kein Enthr, sondern HR heißt nur, es gibt eine Trennlinie, so wie hier. Er macht hier einfach eine Trennlinie von links nach rechts. Und der Text, der dahinter kommt, das wird drunter geschrieben, alles, was hier drüber stand, wird oben drüber geschrieben. Das heißt, das ist einfach eine Linie, die er an sich auf der angezeigten Webseite anzeigt. Die Listen, das ist so der nächste Teil, der sehr häufig natürlich verwendet wird. Und da gibt es also hier zwei unterschiedliche Arten, nämlich die ungeordnete Liste und die geordnete Liste. Die ungeordnete Liste bedeutet einfach sowas, Sie können sowas an, jedes Listenelement wird zum Beispiel durch einen Punkt gekennzeichnet oder durch ein Plus gekennzeichnet oder durch ein Minus gekennzeichnet, so wie Sie es halt vom Textsystem her kennen, wie Sie es einstellen können, so der Reihe nach die entsprechenden Teile. Und bei geordneter Liste ist es so, da können Sie natürlich hier mit Erstes und so weiter arbeiten oder Sie können mit A arbeiten, das heißt also mit Buchstaben, oder Sie könnten mit römischen Ziffern arbeiten. Das heißt also, Sie können ganz konkret hier eingeben, was Sie haben wollen und wie das ausschauen soll. Und das geben Sie hier als konkreter Parameter mit an. Und das heißt also, hier würden Sie sagen, wie zum Beispiel, wenn man das hier hernimmt oder nehmen wir das untere her, das heißt, Sie würden hier sowas schreiben, OL, und dann hier Type, und dann ist gleich, meines Wissens, Arabik, glaube ich, heißt das. Also hier geht es nur ums, Sie geben hier das Ganze so oder Number, also weiß jetzt nicht. Also eins von beiden. Und wenn Sie römisch nehmen, Roman, steht halt dann entsprechend Roman und steht aber in den Beschreibungen dann konkret drin. Das fragen wir also nicht ab in der Klausur. Und die Listenelemente, die habe ich dann hier. Wichtig bei dem Ganzen, Sie kennen sie auch von Textsystemen, Sie können das schachteln. Das heißt, Sie können auch sowas hier machen, dass Sie sagen, hier, ich habe hier was, dann beim zweiten Element, da habe ich hier Text und dann habe ich hier drunter sowas und wieder Text und dann geht es hier wieder weiter. Sie können das Ganze hier schachteln. Und deshalb ist es wichtig, hier, Sie haben ein OL oder ein UL und dann haben Sie das UL-Ende. Weil er muss ja wissen, wo das Ganze hier zu Ende ist, wo der Teil zu Ende ist und wo der Teil zu Ende ist. Sie haben also hier, hätten hier dann entsprechend hier UL und hier würden Sie dann dahinter hier End UL haben. Das sind also hier die Möglichkeit Listen innerhalb von Listen. Dann Tabellen, das ist eine etwas komplexere Sache, wie Sie das machen können. Und zwar, da gibt es diese vier wichtigen Tags, nämlich das eine ist Table, dann hier haben Sie die Klammerung von einer Tabellenzeile und hier die Klammerung von einer Tabellenzelle. Also hier haben Sie die Zeile und hier die Zelle. Und hier haben Sie auch noch so die Klammerung von der Kopfzeile. Und jetzt, wenn man sich das Ganze hier anschaut in dem Beispiel, schauen wir uns das mal an, dann kann man also sagen, hier, ich fange mit Table an, dann habe ich hier als erstes eine Zeile. Die Zeile besteht aus drei Spalten und hier habe ich drei Kopfzeilen. Warum gibt es diese Kopfzeilen? Das sind Überschriften der Spalten. Also hier Überschriften der Spalten und die können dann irgendwie, ja, zum Beispiel hervorgehoben. Also fett gedruckt oder kursiv oder je nachdem, wie Sie das einstellen. Das kann natürlich fehlen. Sie können ja eine Tabelle haben, wo Sie keine Tabellenüberschriften haben, dann brauchen Sie das nicht. Und dann kommt die zweite Zeile, nämlich hier die erste, also richtige Zeile. Also hier die erste Zeile, erste Spalte. Also hier haben Sie immer, das gehört zusammen. Das ist eine Zeile. Und hier haben Sie die erste Zelle, die zweite Zelle und die dritte Zelle. Also hier erste Zelle, dann zweite Zelle, dann hier die dritte Zelle. Und auf die Art und Weise weiß jetzt hier der Browser, ich habe eine Tabelle mit drei Spalten. Wenn eine fehlt hier und Sie schreiben die nicht hin, entweder gibt es HTML-Editoren, wenn Sie die schreiben und sagt, hier stimmt was nicht, hier fehlt eine Spalte, oder es gibt die Möglichkeit, dass Sie beispielsweise die Spalte 2 und 3 miteinander verknüpfen und sagen, okay, das gibt's ja auch, wenn Sie mit Textsystemen arbeiten, hier in der dritten Zeile will ich die Spalte 2 und 3 miteinander verknüpfen und dann geht der Text über zwei Spalten hinweg. Und so würden Sie dann auf die Art und Weise die entsprechenden Spalten hier angeben und da steht hier der konkrete, das ist hier immer mein Text, der da drin steht. Und der wird hier dann konkret angezeigt. Also hier Table ist die Tabelle, mit TR habe ich die Zeilen und mit TD habe ich die Zellen, die einzelnen Zellen. Und da gibt es natürlich so, ja, das Ganze kann ja über mehrere Spalten gehen und zum Beispiel könnte ich ja hier das Ganze hier angeben, dass man also hier sagt, gut, bei TR, also wenn ich da hier TR angebe bei der Kopfzeile und mache also hier mein TH und dann schreibe ich also hier Column Span und das ist gleich 2, dann bedeutet das Ganze geht über zwei Spalten hinweg. Also hier Col für Column und Span ist einfach die Spanne dann. Und das sind zwei. Das eine, was einem hier schon auffällt, immer die Werte von diesen Attributen, und das bezeichnet man als Attribut des Tags TH. Und man sieht schon, das Ende kommt hier, also hier ist die schließende Klammer, also dieses Größerzeichen. Die Attribute, die werden immer mit Apostrophchen gezeigt. Also die Apostrophe beziehungsweise diese Gänsefüßchen werden nicht nur verwendet für Text, den Sie schreiben können, wie zum Beispiel Arabisch oder Number oder sowas, sondern die werden auch verwendet für Zahlen. Also alle Attributwerte werden mit diesen Gänsefüßchen auch markiert beziehungsweise eingegrenzt. Das war jetzt hier mal so ein Beispiel und dann haben wir hier noch ein paar andere Attribute, die hier eine Rolle spielen für das Ganze und zwar hier schauen wir uns an Table Border. Das heißt einfach, wenn Sie einen Rahmen haben, da können Sie angeben, ist er 1 dick, ist er 2 dick, ist er 3 dick. Und je nachdem, wie hoch die Zahl ist, desto dicker ist der Rand. Dann können Sie hier angeben, und das sieht man schon, das sind auch wieder Attribute. Dann Cell Padding, das bedeutet den Abstand vom Zelleninhalt von der Grenze. Das heißt also, wenn Sie ja so eine Tabelle haben und ich habe also hier einen Rahmen und ich habe hier meine entsprechenden Zellen, dann habe ich also hier eine Zelle und dann sage ich, der Text fängt natürlich nicht da an, wo der Rahmen ist, sondern effektiv, ich präsentiere das Ganze hier drin und das hier ist dieses Cell Padding vom Rand, wie viel das ist. Dann haben Sie hier die Breite der ganz gesamten Tabelle, also hier von links bis rechts, wie breit das Ganze ist. Und dann können Sie hier noch angeben für die entsprechenden Zellen. Und zwar, das ist jetzt speziell für eine Tabelle. Alle anderen hier, die beziehen sich auf die gesamte Tabelle. Also hier kann man sagen, gesamte Tabelle. Dagegen bei dem nächsten ist es jetzt so, das bezieht sich immer auf so eine einzelne Zelle. Und da können Sie hier angeben, allein in dem Sinne mit die Horizontale oder und V allein die Vertikale. Und hier die horizontale Ausrichtung, da können Sie dann sowas machen wie Left, also links, dann hier Center, wenn es halt in der Mitte steht, oder entsprechend rechts, wenn es rechts orientiert ist. Und bei der vertikalen Ausrichtung, das wäre dann sowas wie Top, das heißt, es steht ganz oben, oder es steht hier in der Mitte wie Middle, oder es steht hier entsprechend dann mit Bottom. Das heißt, also es steht immer ganz unten. Und das würden Sie hier auch wieder, das würde dann genau wieder hier zwischen den Gänsefüßchen drin stehen. Und das können Sie individuell für jede Zelle angeben. Das waren jetzt hier mal so die Beispiele von Tabellen. Dann ganz kurz zu den Grafiken. Und die Grafiken, die Sie haben können, gut, da gibt es noch andere, aber die wichtigsten sind halt hier GIF, JPEG, PNG oder PMP. GIF ist immer so ein bisschen problematisch, weil da gibt es ein Patent drauf und da gibt es auch einen Patentstreit mit verschiedenen Herstellern oder Nutzern, sage ich mal. Und Browser haben sich geeinigt, hier GIF-Bilder anzuzeigen. Und PNG dagegen ist frei. Das heißt, also da ist kein Patent obendrauf. Und die Grafiken werden typischerweise, also in einer separaten Datei gespeichert und werden von da aus eingeladen. Und wo das angebunden wird oder eingebunden wird, ist also mit diesem Image Tag. Das heißt, also ich habe hier das Image, dann habe ich hier die Quelle, wo das herkommt. Das ist der Dateiname. Und wie das Ganze dann abläuft, wenn man sich jetzt das vorstellt von dem Browser. Ich habe also hier den Browser und habe hier den Server, den Webserver. Dann holt er zunächst hier Get Seite. Dann schickt er die Seite, also hier Send Seite. dann stellt er fest, er braucht die Grafik. Dann sagt er hier, get image. Und dann hier macht er hier send image. Und dann kann er hier das Ganze dann erst, hier wenn er das hat, dann erst zeigt er die entsprechende Seite. Und daran sieht man schon hier die Problematik. Nämlich, wenn Sie eine Seite haben mit sehr vielen Grafiken drin, dann muss natürlich der Browser sehr häufig zum Server hingehen und muss immer wieder diese Grafiken nachladen. Und da gibt es natürlich unterschiedliche Ansätze. Entweder ist es so, dass der Browser wartet, bis er die gesamte Seite vollständig hat. Und dann kann es unter Umständen länger dauern, wenn die Übertragung und Sie haben viele Images. Oder was er auch machen kann, er kann schon mal sagen, okay, ich bin schon mal durchgelaufen, ich zeige schon mal was. Und fange also an, irgendwas anzuzeigen. Und wenn die Grafiken da sind, dann zeige ich die halt so der Reihe nach. Und auf die Weise kann man den Nutzer dann schon mal ein bisschen zufriedenstellen, weil dann sieht er schon mal was und sieht nicht nur die Eieruhr, dass sich da dass irgendwas gemacht wird. Also da gibt es dann verschiedene Varianten. Und hier ist so, da gibt es dieses Alt. Alt heißt Alternative und das heißt, wenn er diese Datei aus irgendwelchen Gründen nicht findet, dann zeigt er diesen Text Luftbild. Das heißt, dann steht einfach der Text Luftbild in der Webseite drin und als Alternative für Grafiken, die nicht gefunden werden. Und hier können Sie noch andere Sachen angeben für die entsprechenden Grafiken. Da können Sie die Breite angeben, die Höhe. Da ist es so, wenn Sie diese Attribute nicht haben, dann präsentiert er die Grafik so, wie sie in der Originaldatei drin sind. Das heißt, entweder groß oder klein, je nachdem, wie das halt da drin ist. Dagegen, wenn Sie das hier angeben, dann skaliert er das entweder rauf oder runter. Und es kann natürlich, wenn hier die Breite und die Höhe nicht konform sind, dann kann es natürlich sein, dass das Bild komplett verzerrt wird. Und hier gibt es ja die Möglichkeit, das anzugeben als Pixel und zu sagen, ich will genau diese Größe haben. Oder Sie können es in Prozent angeben. Könnten dann sagen, okay, ich will 125% haben, dann skaliert er das einfach auf 125%. Und genauso hier mit Border, da machen Sie halt dann um die Grafik einen Rahmen drumherum. Das nächste, was noch ein ganz wichtiger Punkt ist, sind diese Hyperlinks oder diese Querverweise. Und diese Querverweise, da ist es jetzt so, dass wir im Grunde genommen zwei Komponenten haben, nämlich einmal das Verweisziel und dann den Verweis an sich. Und das Verweisziel ist jetzt so, wenn man sich das hier vorstellt, ich habe hier eine Webseite und habe hier beispielsweise so diesen Text. Und jetzt will ich diesen Text hier markieren als mit einem Namen. Und das würde ich also hier sagen, hier verwende ich also den Identifikator Name Ziel. Das ist einfach so eine Markierung. Dieser Text hier hat jetzt diesen Identifier. Und wenn einer hier kommt, dann würde er genau an die Stelle hinspringen. Und das ist jetzt so das Verweisziel, was man hier hat. Das ist jetzt nicht der Link, sondern das ist der Link, wo der hinführt. Also man muss immer, wenn Sie einen Link definieren, man braucht zwei Sachen, nämlich die Definition des Ziels und dann die Definition des Querverweises selbst. Das hier ist der Querverweis. Das sind hier die Querverweise, nämlich hier und hier. Also da habe ich drei Möglichkeiten. Nämlich einmal einen Verweis innerhalb eines Dokuments. Und das würde bedeuten hier, beispielsweise, wenn ich das hier oben hernehme, dann könnte ich an der Stelle hier einen Querverweis einfügen. Und wenn Sie dann da draufklicken, dann würde er daher springen. Das machen Sie sehr häufig bei langen Seiten. Und Sie kennen das manchmal bei Seiten, da steht dann Next oder irgendein anderer Teil und Sie springen nicht in ein anderes Dokument, sondern Sie bleiben in demselben Dokument was Sie hier schreiben würden, das ist genau dieses A, dann hier dieses href und dann würden Sie hier diesen Identifier angeben, aber Sie machen diesen Gartenzaun davor. Jetzt ein. Ist im Grunde genommen, das hier ist, das ist so ein Querverweis. Also was Sie hier haben mit diesen Pfeilen, das ist genau das. Oder auch mit dem hier, da oben. Und dagegen, das hier ist kein Link, sondern das ist nur die Überschrift. Da kann ich nicht draufklicken. Und manchmal gibt es dann zwischendrin auch so Links. Wichtig hier ist, mit diesem href, hier bleibe ich im gleichen Dokument, also hier innerhalb des gleichen Dokuments. Und das bedeutet natürlich für den Browser, er braucht nichts nachladen. Das heißt also, hier gibt es nichts Neues. Dann habe ich hier, und zwar also hier für Strukturierung, also hier Strukturierung für lange Seiten machen Sie das. Dann hier Verweis auf andere lokale Dokumente. Und zwar andere lokale Dokumente auf demselben Server. Und was Sie da angeben, ist jetzt so, dass Sie hier auch wieder A, das ist einfach so der Hinweis, jetzt kommt ein Querverweis. Dann das hier ist die Angabe, was das Ziel ist. Und dann geben Sie hier den Dateinamen an, wo das ist. Und dann wieder hier den Identifier, wo er hinspringen soll. Und diesen Text hier, das ist immer genau dieser Text, den Sie sehen. Und der hier ist anklickbar. Also hier anklickbar. Genauso dasselbe auch hier. Das ist das, was immer blau gezeigt wird, typischerweise, wo Sie draufklicken können und wo Sie dann hinspringen. Dieses Name-Ziel kann natürlich auch fehlen. Und wenn das Name-Ziel fehlt, dann würden Sie an den Anfang der Datei springen. Das heißt, Sie kommen genau an den Anfang. Dagegen, wenn Sie hier Name-Ziel angeben, dann können Sie irgendwo zwischendrin reinspringen. Wichtig ist jetzt so, diese Datei, die ist auf demselben Server. Da gibt es die Möglichkeit, natürlich zu sagen, hier die Datei kann man auch mit einem Pfad angeben. Und dann könnte diese Datei auch in einem anderen Verzeichnis liegen. Aber dann müssten Sie effektiv hier den Namen des Verzeichnisses angeben. Und das Letzte, was Sie machen können, also nicht lokale Dokumente, und das ist genau das, was Sie hier angeben. Sie geben hier dieses HTTP an, diesen Servernamen, Pfad und dann hier das Name-Ziel. Pfad, das ist die entsprechende der Dateiname, also hier Dateiname, aber jetzt hat natürlich nicht nur der Name allein, sondern der ganze Pfad, weil mit dem Servernamen kommen Sie sozusagen in den Einstiegspunkt, wo die entsprechenden Dateien sind. Und jetzt können Sie dann so runter navigieren. ist so, müssen Sie natürlich wissen, wo der Einstieg ist, wenn Sie das hier definieren wollen. HTTP ist einfach so das Protokoll für die Kommunikation mit dem Server. Also hier Protokoll für Kommunikation mit Webserver. Und man sieht also hier schon, man hat also hier, und da können Sie dann angeben, Servernamen kann irgendein Server sein, ob der in Deutschland ist, in China, egal wo er ist. Und wenn halt irgendwas nicht gefunden ist, wenn die Datei nicht existiert oder entsprechend dieser Rechner nicht existiert oder sich nicht meldet, kann ja auch sein, dass der Server down ist und keine Antwort gibt, dann ist es halt immer so, dass dann die entsprechende Rückkopplung zurückkommt und sagt, Server antwortet nicht. Das Letzte, was man zum Web noch sagen kann, das sind diese CSS oder Cascading Style Sheets. Und damit hat man die Möglichkeit, auch entsprechend die Darstellung zu verändern. Und man kann also mit den Webseiten kann man auch sogenannte CSS-Informationen hinzugeben und die definiert dann konkret, wie das Formatieren und Positionieren von HTML-Elementen beim Nutzer stattfindet. Und das kann entweder in der Webseite selber drinstehen, einfach ähnlich vorneweg, oder in einer separaten Datei, die von der Webseite referenziert wird und dann auch runtergeladen wird. Und das kann man natürlich auch entsprechend überschreiben. Und da gibt's halt dann so die Informationen, was, und das Ganze sieht halt hier so aus. Ich habe hier den Name des Tags. Und dann habe ich hier eine Menge von Eigenschaften. Und hier habe ich Eigenschaften hier, die Größe des Font, 20 Pixel. Wo gehört er hin? Zu welcher Familie? Und was ist der Rand auf der linken Seite? EM, das kommt von den Typografen und das steht also hier für, also von den Leuten, die mit Druck zu tun haben. Und das ist die Einheit für Giviert. Und also wenn Sie mit Druckern reden, also echt nicht Druck, also den Druckern, wo sie ihre Seiten drucken, sondern mit den Leuten, die das Druckerhandwerk gelernt haben, dann die wissen natürlich schon, von was sie da sprechen. Und da können sie ausprobieren, wie viel so 0,5 EM sind und wie viel 1 EM, also hier 1 EM wäre dann schon relativ viel. Und wichtig ist jetzt so, hier, das hat man hier Darstellung von Zeilen. Und das heißt hier, ich erbe das Ganze von dem Umgebenden. Genauso hier habe ich dasselbe. Und gut, da habe ich jetzt genau dasselbe drin, aber da könnte natürlich jetzt hergehen und könnte sagen, ich schreibe nicht 20, sondern ich schreibe beispielsweise 18. Dann würde das heißen, für das ganze Dokument gilt die Fontgröße 20, aber wenn ich hier bei einem P bin, wird es überschrieben und dann wähle ich natürlich 18. Das heißt also hier, das Speziellere überschreibt das Allgemeinere. Und hier sieht man auch, H1 sind 24 Pixel, H2 bis H6 sind jeweils 20 Pixel, da mache ich keine Unterscheidung mehr. Also hier, das ist die Möglichkeit, das Ganze nochmal anzupassen, bei der Darstellung auf ihrer entsprechenden Browserumgebung. Und dann gibt's noch Ja, das heißt also hier sogenannte Responsive Design. Und das wird jetzt häufig bei Webseiten verwendet. Und zwar, wenn Webseiten können ja angezeigt werden auf einem PC, sie können angezeigt werden auf einem Laptop, sie können angezeigt werden auf einem Tablet oder sie können auch angezeigt werden auf einem Smartphone. Und die Problematik, die man hat bei Webseiten, die müssen aber in dem Responsive Design entworfen worden sein. Das heißt, es ist nicht so, dass jede Webseite automatisch zu Responsive Design wird, sondern die muss entsprechend entworfen worden. Und wenn sie so entworfen wird, dann ist so, dass der Webserver zunächst mit dem Anzeigegerät aushandelt und sagt, was bist denn du, wie groß bist du, wie viel Platz hast du zur Verfügung, und dann würde die entsprechenden Webseiten so aufbereiten, dass hier das optimal dargestellt wird. Also hier, das geht sehr viel weiter, als wir nur zu sagen, meine Fenstergröße ist jetzt so und jetzt mache ich einfach den Umbruch anders. Sondern es ist mit Responsive Design ist es sehr viel mehr, als wie nur den Zeilenumbruch an einer geeigneten Stelle zu wählen. Sondern auch zum Teil, dass Informationen weggelassen wird, dass also gar nicht mehr die entsprechende volle Information gezeigt wird, wie auf einem PC, sondern sehr viel weniger auf einem Smartphone. Oder es kann sein, dass entsprechend das Ganze als Liste gezeigt wird. Im anderen ist es als Tabelle. Also je nachdem, was man hier dann bei dem Responsive Design entsprechend wählt. Also ist sehr viel aufwendiger zum Entwerfen von so einer Webseite. Gut, damit, das wäre alles zu den Informationen und Datenbanken. Datenbanken werden noch intensiv in den Übungen behandelt. Letzte Woche war ja nichts aufgrund vom Feiertag, aber diese Woche kommt ja wieder was dran. Und wird es weitergehen mit Datenbanken. Der nächste Teil, Rechenarchitektur, würde ich sehr kurz machen. Und einfach nur, um einen Eindruck zu gewinnen, so eine allgemeine Info zu Rechenarchitektur, würde ich dann am Schluss von der Vorlesung auch nochmal sagen, was ist ein wichtiger oder was ist weniger wichtig. Manche sagen, würde ich hier schon erwähnen. Hier die Elemente, dann wie kommunizieren die einzelnen Komponenten von so einem Rechner. Da geht es mir darum, einfach mal raus, Ihnen zu vermitteln, zu sehen, wie viel an Informationen immer hin und her fließt und was Zeit frisst. Und dann so die Schnittstelle zwischen Hardware und Software mit den Maschinenbefehlen. Und dann wird man halt auch nochmal sehen, wie schauen die Zahlen intern aus, wie schaut Text aus, wie schauen Bilder aus. Wir schauen aber auch Töne aus. Töne, das ist ja genau das, was Sie beim Telefon ja haben. Die Telekom überträgt ja alles nur mehr digital. Das heißt, alles, was Sie in Ihren Hörer reinsprechen, wird entweder von Ihrem Gerät schon, von Ihrem Telefon oder dann von Ihrem DSL-Gerät dann in ein entsprechendes digitalen Informationen konvertiert und übertragen, und das wird man uns anschauen, wie das dann mal ausschaut. Hier der Aufbau von so einem Rechner. Dann habe ich natürlich hier sehr viel Peripherie. Ich habe auf der einen Seite natürlich die peripheren Geräte, Tastatur, Maus, Bildschirm, Drucker, Scanner. Da gibt es natürlich sehr vieles und sehr unterschiedliche Leistungsfähigkeit, und dann habe ich natürlich hier den Rechner. Und wenn man sich überlegt, der Supercomputer, wem sagt jetzt das LAZ nichts? Wer weiß nicht, was das LAZ ist? Das ist das Leibniz-Rechenzentrum in Garching, und gibt ja nur drei große also hier in Garching, dann in Stuttgart und in Jülich. Die Kosten, also ganz genau weiß ich nicht, so ungefähr 80 Millionen Euro, wo die Kosten für den Rechner verschlingt. Dann hat er 155.000 Cores, also nicht hier so ein Quad-Core oder Dual-Core, sondern 155.000. Dann hat er drei Petaflops. Was versteht man da drunter? Das sind drei Billiarden Rechenoperationen, und zwar pro Sekunde. Und normalerweise, also jetzt halt für die Sachen, die Sie rechnen, braucht man das normalerweise nicht. Also der Zugang zum LRZ ist ja nicht so, dass Sie da sagen wollen, ja, ich würde ganz gern mal rechnen, wie wär's denn? Sondern Sie müssen einen Projektvorschlag einreichen und dann wird entschieden, ob Sie das auf dem LRZ-Rechner, entweder auf dem gesamten Rechner mit allen Cores oder auf einem Teil rechnen dürfen. Und ich glaube, ab 2015, wobei ich also hier nicht genau weiß, ab wann soll das Ganze ausgebaut werden auf 6 Petaflops. Also einfach nochmal verdoppelt. Und also 6 Billiarden, also da werden noch entsprechend mehr Cores hinzugefügt. Dann das andere Interessante, was noch interessant ist, der Arbeitsspeicher, der hier drin ist, das sind so circa 300 Terabyte. Also das ist jetzt nicht der Diskspeicher. Also normalerweise kaufen Sie sich ja jetzt so Festplatten in 1 Terabyte oder 2 Terabyte Bereich. Aber das ist der Arbeitsspeicher, den er hat. Der hat 300 Terabyte. Und das Letzte, das ist natürlich etwas, was jetzt für Sie wieder der Energieverbrauch, das wäre jetzt natürlich etwas, was für Ihren Haushalt nicht so toll wäre, und zwar so circa 2 Megawatt. Das wäre jetzt, und das heißt also, hier gibt es einen speziellen Anschluss, und obwohl da jetzt hat auch schon spezielle Art von Kühlung, spezielle Art von also reduzierter Stromverbrauch ist, das Ganze ist trotzdem immer noch relativ, wie man sieht, ziemlich hoch, was hier, und da gibt es eine spezielle Leitung von die Bayernwerke, die also dann das LRZ versorgt. Und da ist natürlich auch so das Problem, wenn Stromausfall stattfindet, ist so, dass natürlich man braucht sowas wie ein konsolidiertes Herunterfahren. Und konsolidiertes Herunterfahren heißt, man hat vielleicht noch für ein paar Sekunden Zeit, ob das jetzt 5 oder 10 Sekunden sind. Und da gibt es einmal so die Möglichkeit, mit einer ganzen Menge von Batterien, die da drin stehen, die dann nur für eine kurze Zeit noch Strom liefern. Oder das andere, was Sie im ersten Rechner vom LRZ drin hatten, also im Garching, da war ein riesen Rad. Das ist mitgelaufen und das konnte noch für einige Sekunden Strom erzeugen, wenn es weitergelaufen ist. Das heißt, also man hat ständig Strom verbraucht, um das Rad am Laufen zu halten. Und wenn ein schlagartiger Stromausfall, dann ist das mit weitergelaufen und konnte also noch für ein paar Sekunden Strom liefern. Also so viel mal zu dem LRZ. Und vielleicht haben Sie mal bei so beim Tag der offenen Tür, können Sie reingehen und können sich das Ganze einfach mal anschauen. Und es stehen ja zwei Rechner dort. Ich glaube nicht, dass der alte schon komplett abgebaut ist. Hier, das ist so der strukturelle Aufbau von so einem Rechner. Ich habe hier sozusagen den Prozessor oder die CPU und also die Central Processing Unit und hier Register sind spezieller Speicher. Dann habe ich den Arbeitsspeicher und dann habe ich so den einen Ausgabecontroller und dann habe ich hier die Peripheriegeräte. Und dann habe ich hier sozusagen zwei Busse. Ich habe hier diesen Gerätebus und das ist jetzt hier für die langsame Verbindung. Und das ist hier für die schnelle Verbindung. Und die Problematik ist ja so, wenn Sie sich anschauen, Festplatte ist verglichen mit der Geschwindigkeit eines Prozessors sehr langsam. Und ganz früher, als die ersten Rechner entstanden sind, hatte man diesen Bus und da hat man die Festplatte direkt dran gehängt. Und jetzt ist aber so, dass diese Festplatte sehr langsam ist. Und der Punkt ist hier jetzt, wenn hier eine Kommunikation von da nach da stattfindet, dann ist dieser Bus hier blockiert für die Zeit, wo die beiden miteinander sprechen und kommunizieren. Der kann nichts machen. Und wenn man sich jetzt vorstellt, man würde ein Gerät dranhängen, das sehr langsam ist, dann würde dieser Bus hier sehr lange blockiert werden. Und deshalb ist die Zielsetzung hier, diesen Bus hier möglichst nur kurze Zeit zu blockieren, um möglichst viel an Informationen rüber zu transportieren. Und deshalb gibt es hier den langsamen Bus und den schnellen Bus. Und der schnelle Bus besteht wieder aus drei Teilen: Datenbus, Adressbus und Steuerbus. Und wir schauen uns jetzt einfach nochmal die Komponenten an, was hier damit verbunden sind, die hier eine Rolle spielen. Die Komponenten hier, ich habe den Prozessor. Der macht hier alle Rechenoperationen und hier Umformvorgänge, das heißt also addieren, subtrahieren und so weiter. Und der ist auch zuständig für die Ablaufsteuerung der Programme. Zuerst kommt das, dann kommt das, dann kommt das. Das heißt also, sieht die Abfolge der Befehle. Also hier Abfolge der Befehle. Und da werden wir später nochmal sehen, dass das nicht alles sequenziell passiert, sondern da kann ich ganz wild im Programm hin und her springen. Die Register sind spezielle Speicherzellen und die sind direkt beim Prozessor. Und die sind aber, kann man sagen, sehr teuer. Und da ist es so, aber Sie haben den Vorteil, sehr schnell. Und was man jetzt hier macht, wenn der Prozessor Daten im Register drin hat, dann bedeutet das, er muss nicht über den Bus Daten transportieren, sondern die sind ja bei ihm vor Ort und er spart sich damit den Weg über diesen Flaschenhals. Und deshalb ist so die Zielsetzung, möglichst viel im Register drin zu haben. Das nächste ist ja dieser Main Memory, also dieser Arbeitsspeicher, und das sind Speicherzellen. Und jede Zelle sind dann immer so 8 Bit. Und damit kann ich also hier eine ganze Menge an Informationen ablegen. Und das ist genau das, was Sie aufrüsten können. Die Anzahl der Register, die können Sie nicht aufrüsten. Da können Sie nicht sagen, ach, ich kaufe mir nochmal 10 oder 16 Register dazu. Also hier bei den Anzahl von den Registern, da reden wir davon, sind 16 Register, sind es 128 Register, sind es 256 Register. Also wir reden hier nicht von Gigabyte, sondern wir reden hier von relativ wenig an Speicherzellen. Dagegen hier beim Arbeitsspeicher, da rede ich jetzt davon, habe ich also Megabyte oder habe ich Gigabyte an Information. Gut, beim LAZ, da habe ich dann 300 Terabyte an Arbeitsspeicher. Und den einen Ausgabecontroller, das ist daran, wo dann der Gerätebus dranhängt. Und der kommuniziert dann mit den entsprechenden Geräten. Und da muss man sich halt so das vorstellen, wenn hier beispielsweise der Prozessor was ausgeben will, dann schickt er diese Daten an den einen Ausgabecontroller. Das geht sehr schnell. Das geht dann über diesen Datenbus und der puffert die ganze Information. Und dieser Transfer geht sehr schnell. Dann steht es irgendwo in einem Puffer da drin, die ganze Information, die hier beispielsweise am Monitor angezeigt werden soll. Und dann geht es relativ langsam darüber. Während der Zeit kann der Prozessor schon wieder ganz was anderes machen. Und kann sein, dass ein komplett anderes Programm läuft. Und auf diese Weise ist so, dass man hier eine Entkopplung von langsamem Gerät von einem schnellen Gerät, nämlich dem Prozessor, durchführt. Weil das geht hier schnell und dann das geht hier etwas langsamer. Die Busse, die man hier hat, die sieht man hier, Gerätebus, dann hier diesen Datenbus, hier habe ich es nochmal aufgelistet, den Prozessorbus, der besteht im Grunde genommen aus diesen drei Teilen. Adressbus, Datenbus, Steuerbus. Und wichtig ist jetzt hier so, beispielsweise bei den 64-Bit sind 64 Leitungen, die alle nebeneinander liegen. Wenn ich hier 64 Datenbus habe, habe ich auch 64 Leitungen. Und Steuerleitungen, da kommt es darauf an, 8 bis 16 Leitungen, je nachdem, typischerweise im Allgemeinen. Es gibt da andere, die dann mehr oder weniger haben. Aber wichtig ist hier so, dass es nicht eine Leitung oder ein Kabel, das rübergeht, sondern das sind hier, wenn Sie 64-Bit Adressbus oder Datenbus haben, dann bedeutet das, sind 64 Leitungen, die hier nebeneinander gehen. Und das heißt natürlich hier, wenn ich hier den Datenbus hernehme, dass ich im Grunde genommen, wenn ich jetzt hier so meine 64 Leitungen da habe, also hier 64, dann könnte ich sagen, hier läuft eine 1, da eine 0, da eine 1, 0 und so weiter. Das heißt, ich könnte 64-Bit parallel übertragen und nicht hintereinander. Und das ist so der Unterschied, wenn Sie das beispielsweise jetzt übers Rechnernetz von A nach B übertragen. Von A nach B ist so, dass diese Bits hintereinander übertragen werden. In einer Folge. Hier werden die 64-Bit parallel übertragen. Und man muss natürlich schauen, dass man hier nicht, dass sich hier der Strom nicht gegenseitig beeinflusst. Das sind hier der Prozessorbus. Und der langsame Bus, da habe ich natürlich den PCI. Ein ganz bekannter ist natürlich der USB. Also hier USB-Anschluss kennt jeder mit den Geräten. Das ist auch so ein Gerätebus, den man hier verwenden kann. Da gibt es noch andere Standards, FireWire und je nachdem, was Sie da haben wollen. Aber die sind erheblich langsamer als diese Busse. Und wenn man jetzt halt hier noch diese Taktung, da gibt es ja auch immer diese Taktung für einen Bus. Was hat der Bus für eine Taktung? Dann spricht man typischerweise immer von dem Bus. Und das ist genau, wie viel Daten können in einer Sekunde übertragen werden. Und da kann es natürlich sein, wenn ich hier beispielsweise einen 32-Bit-Bus habe und eine höhere Taktung, kann es sein, dass ich trotzdem weniger übertragen kann, als wie beispielsweise mit einem 64-Bit, der aber eine niedrigere Taktung hat, weil ich nämlich hier immer das Doppelte gleichzeitig übertragen kann, in einem Takt. Also hier, das ist immer wichtig zu schauen, wie die Auslastung ist. Bei dem Adressbus, die Größe bedeutet, wenn ich hier 32 Leitungen habe, dann habe ich hier 2 hoch 32 Speicher. 64 würde das heißen, maximal 2 hoch 64. Haben Sie normalerweise nicht 2 hoch 64, schon etwas weniger, aber 2 hoch 32 haben Sie leicht. Und der Punkt ist so, wenn Sie hier ein älteres Modell an Rechner haben und Sie haben hier einen 32-Bit-Bus oder Sie könnten da sagen, hier ein älteres Modell mit 16, 2 hoch 16, da ist es offensichtlicher, da ist es so, dass Sie natürlich sagen, naja, ich habe einen älteren Rechner, habe einen 16-Bit-Adressbus und jetzt will ich meinen Arbeitsspeicher ausbauen. Dann kann es Ihnen passieren, das nützt Ihnen überhaupt nichts. Das ist so, als wie wenn Sie hier irgendwas reinbauen und das wird nie in dem Leben benutzt, weil das einfach nicht adressiert werden kann. Das ist so, das hängen Sie hinten dran, aber der Adressbus, der versteht bloß das Ganze bis hierher. Und der Rest ist einfach ja vollkommen umsonst, was da drin ist. Das eine, was ich hier ganz gerne zeigen möchte, ist die Kommunikation zwischen Prozessor und Arbeitsspeicher. Um einfach zu zeigen, dass das nicht so zu verstehen ist, naja, da geht einmal was rüber, sondern hier läuft sehr viel an Informationen hin und her. Und zwar, was wir uns anschauen, die beiden, also hier der Prozessor und der Arbeitsspeicher, die haben nicht synchron. Das heißt, ich brauche Koordination. Und das Wichtige ist hier, ich will Daten aus dem Arbeitsspeicher zum Prozessor übertragen. Also hier, ich habe hier die CPU. Ich habe hier den Arbeitsspeicher und jetzt sollen hier Daten übertragen werden. Und da spielen natürlich eine Rolle der Adressbus, der Datenbus und der Steuerbus. Die spielen eine Rolle. Also hier der A-Bus, der D-Bus und jetzt geht mir der Platz aus und hier ist dann sind die Steuerleitungen. Wichtig ist jetzt so, dass die ja asynchron arbeiten. Das heißt also hier, was ich brauche, ich habe sowas wie Walkie-Talkie, ja, Interaktion. Und was verstehe ich darunter? Das kennen Sie auch, wenn Sie mit so einem Gerät arbeiten. Sie sprechen und dann sagen Sie over. Dann kommt der Nächste dran, der spricht. Wenn der fertig ist, sagt er over. Das heißt, das ist immer so der Hinweis, wenn einer mit der Kommunikation fertig ist und der Nächste kann starten. Und das ist jetzt genau diese Art und Weise, die Sie bei der Kommunikation zwischen CPU und Arbeitsspeicher haben. Was haben Sie hier? Die CPU möchte ja diese Daten lesen. Die sitzen hier irgendwo da drin, in irgendwelchen Zellen. Und jetzt sagt er, okay, ich stecke auf den Adressbus, packe ich die Adresse drauf, die Arbeitsspeicheradresse auf den Adressbus. Das Ganze ist aber so hier, das sind ja hier zum Beispiel ja, 32 Leitungen. Dann muss er natürlich hier auf die Steuerleitung draufgeben, er will ja lesen. Wenn ich nur die Adresse draufgebe, was heißt es, will ich lesen oder schreiben? Ich muss ja entsprechend die Information geben. Die stecke ich jetzt auf den Steuerbus und dann, wenn alles drauf ist und wenn Sie sich vielleicht noch an die Physik erinnern, dann ist so, das dauert ja eine ganz kurze Zeit, bis die Signale valide sind. Das ist ja nicht so, als wie wenn Sie sagen, jetzt. Das heißt also, das Ganze ist so, das dauert eine kurze Zeit. Die Zeit ist zwar extrem langsam, aber das dauert eine Zeit. Und jetzt ist so, ich habe ja hier 32 Leitungen, da habe ich eine Leitung. Und das heißt also hier, man wartet auch von Seiten von der CPU, bis alle geschalten sind und alle gültig sind. Und wenn das stattgefunden hat, dann setzt er ein Signal, Adresse gültig. Alles, was davor ist, ist so ein Zwischenstadium. Wenn die Adresse gültig ist, ist so, der Arbeitsspeicher ist ja passiv. Der rechnet ja nicht, sondern das Einzige, was er macht, er speichert Daten und das Zweite, was er macht, er hört mit. Wie die NSA, er hört mit und zwar auf dem Adressbus. Und auf dem Adressbus, das heißt also, er hört mit, in dem Sinne, er schaut immer nach, was ist für eine Adresse da drauf. Und wenn das eine Adresse ist, die ihn betrifft, dann weiß er, okay, er ist gemeint und dann schaut er natürlich parallel auch nach auf dem Steuerbus, was steht denn da drauf, lesen oder schreiben. Jetzt nehmen wir mal an, die Adresse ist gültig. Er prüft, ob er gemeint ist. Falls ja, dann führt er jetzt diesen Teil durch. Wenn er nicht gemeint ist, dann interessiert ihn das gar nicht, sondern dann ignoriert er die weitere Kommunikation. Weil es könnte ja der Ein-Ausgabe-Controller gemeint sein. Oder noch ganz andere Geräte, die an dem Bus dranhängen. Nehmen wir mal an, er ist gemeint. Dann schaut er also nach, die Transportrichtung, die ihn interessiert, er stellt fest, lesen, dann geht er zu der Speicherzelle und holt die Daten, dann steckt er die Daten auf dem Datenbus, die Adresse war ja auf dem Adressbus und da habe ich ja jetzt auch wieder zum Beispiel 64 Leitungen. Das dauert ja eine Zeit, bis das da drauf ist. Habe ich wieder eine kleine, auf einer Leitung geht es schneller, auf der anderen Leitung geht es vielleicht am Bruchteil langsamer. Und deshalb muss er natürlich jetzt warten, bis alles geschalten ist. Wenn das geschalten ist, dann nimmt er eine andere Leitung vom Steuerbus her und sagt, die Daten sind bereit. Die CPU hat jetzt gewartet, die ganze Zeit und hat nichts getan. Die hat in der Zwischenzeit keine anderen Befehle ausgeführt, sondern hat nur gewartet. Das heißt also hier, die steht effektiv still. Und wenn dieses Datenbereit kommt, dann liest er die Daten vom Datenbus und packt sie beispielsweise in ein Zielregister. Und wenn alle Daten übernommen sind, dann packt er also hier Daten übernommen auf eine andere Steuerleitung. Also darum sieht man schon, warum brauche ich da mehrere Steuerleitungen, meine 8 oder 16, je nachdem, wie viel so unterschiedliche Interpretationen habe. Jetzt ist so, während der ganzen Zeit waren also die Daten immer noch auf dem Datenbus drauf. Das heißt, da muss natürlich immer so ein Refresh mit dem Strom draufkommen, damit die Daten erhalten bleiben. Und jetzt deaktiviert sie das Ganze, nimmt die Daten weg und das Signal datenbereit. Und hier ist so, dass sobald die Daten bereit, das weg ist, vom Arbeitsspeicher dann deaktiviert die CPU die Adressleitungen und die Steuerleitung, also beispielsweise Adresse gültig. Das Interessante, während der ganzen Zeit kann man also sagen, hier Bus blockiert. Also hier während der ganzen Zeit kann keine andere Kommunikation stattfinden, zum Beispiel zu irgendeinem anderen EA-Controller oder auch irgendwelche, wenn Sie beispielsweise drum überlegen, Sie haben hier einen Mehrprozessor. Das heißt, Sie haben nicht nur einen Prozessor, sondern Sie haben möglicherweise jetzt 4 Prozessoren und die möchten da alle übertragen, geht aber nicht, weil der eine Prozessor, der hat jetzt hier den Bus blockiert und die anderen Prozessoren können während der anderen Zeit keine Übertragung mit zu dem Arbeitsspeicher oder zu dem EA-Controller durchführen. Und diesen ganzen Ablauf, das nennt man hier Busprotokoll. Und dieses Protokoll ist jetzt so, dass man also sagen kann, das gibt einmal den Ablauf, nämlich hier, man kann sagen, die Reihenfolge, also legt also hier die Reihenfolge fest. Das ist also genau das, was ich mit dem 1 bis 13 hier hatte. Und dann aber natürlich auch die Syntax und Bedeutung der Information. Also hier Bedeutung der Information. Nämlich, wenn wenn ein bestimmtes Bit über die Leitung Daten bereitkommt, dann weiß er, was das heißt, dass die Daten auf dem Datenbus korrekt geschalten sind. Also hier, das meine ich jetzt hier mit Bedeutung. Und das ist jetzt hier mit dem Busprotokoll, das legt also hier den Ablauf von den Aktionen und der Kommunikationsinformation fest. Und das ist jetzt halt hier, bezeichnen wir es als Busprotokoll. Wenn Sie in ein Rechnernetz gehen, haben Sie ein Netzwerkprotokoll. Sie haben dieselbe Bedeutung. Sie haben einen Rechner hier, einen Rechner dort. Die tauschen Informationen aus. Da geht es auch darum, in welcher Reihenfolge werden die Informationen ausgetauscht. Aber auch, was ist die Syntax? Wie ist die Information aufgebaut? Und dann aber auch so, was ist die Bedeutung davon? Und der andere wichtige Punkt, den man jetzt aufgrund von dieser Kommunikation hier sieht und von dieser Blockierung von dieser Information, wenn ich jetzt beispielsweise hierher gehen würde und sagen, da ist der Prozessor 1, hier hängt der Prozessor 2, hier hängt vielleicht noch mein Prozessor P3 dran und die hängen alle an dem Bus da dran, dann bedeutet das natürlich, es ist ein Ziel, möglichst die Information, die der Prozessor braucht, möglichst in den Registern drin zu haben. Und das ist jetzt ein wichtiges Teil beispielsweise von der Transformation von Programmen in die interne Programme. Das heißt also hier die Maschinenprogramme. Wenn die so gemacht sind, dass die viel mit diesen Registern arbeiten, dann heißt es, die Anzahl der Kommunikationsschritte, die hier drüber laufen, wird geringer. Sondern ich habe mehr hier drin und damit wird mein Rechner oder meine Programmausführung effektiv schneller. Weil ich spare mir hier diese Blockadesituation. Und das heißt also, die Bedeutung, wie schnell Programme ausgeführt werden, liegt nicht jetzt daran, und zu sagen, ach, da drehe ich jetzt meine Gigahertz hoch und mache den schneller. Das nützt Ihnen unter Umständen gar nichts, wenn Ihr Programm miserabel programmiert ist. Dann kann es sein, dass hier die Clock relativ hoch gedreht ist, aber es passiert Ihnen, dass der unter Umständen relativ lange wartet, weil er immer wieder übertragen will. Und dagegen kann es sein, dass der hier gut programmiert ist, arbeitet sehr viel mit Registern und ist entsprechend, nutzt hier diesen Flaschenhals so wenig wie möglich. Und das ist so die Zielsetzung, dass man sagen kann, die Glock, die Taktrate ist nicht alles, sondern da spielen ganz andere Sachen eine Rolle und die zu betrachten sind. Aber die Taktrate ist etwas, was Verkäufer natürlich gerne anbieten und sagen, ach, der hat so viel Taktrate, aber das kann man gut denen vermitteln. Aber im Endeffekt ist es so, für die Programmausführung ist es nur eine Komponente. Das eine, was wir hier noch kurz anschauen können und was wir noch anschauen wollen am Anfang, ist so die Maschinenbefehle. Das sind die Kommandos, die in einem Prozessor ausgeführt werden. Und wenn Sie programmieren in Java oder auch in PHP oder Basic, dann ist es so, dass diese Befehle in sogenannte Maschinenbefehle transformiert werden. Also man hat hier so den Übergang von Java in Maschinenbefehle. Und da spricht man dann hier von diesem Übersetzer. Und dieser Übersetzer, der ist dafür zuständig, die entsprechenden Maschinenbefehle auszuwählen. Und das ist genau das, was sie dann ausführen. Und jeder Maschinenbefehl setzt sich zusammen aus einem Operationsteil und einem Operandenteil. Der Operationsteil spezifiziert also hier spezifiziert die Operation, wie der Name schon sagt. Und die Operation wird auf den Operanden ausgeführt. Und ein paar Sachen kann man noch kurz ansprechen. Wenn wir den Befehlsvorrat anschauen, da geht es uns jetzt für die Klausur, um das zu sagen, nicht darum, dass Sie hier jetzt die Befehle alle auswendig lernen, sondern das Einzige, was man oft immer so von den Kategorisierungen hat, was gibt es denn so für Kategorien von Befehlen? Transportbefehle, arithmetische, logische Befehle, Shift-Befehle, Sprungbefehle, Sonderbefehle. Das sind so Kategorien. Was gibt es typischerweise? Wie viele Befehle gibt es? Je nachdem, Rechnerarchitektur, gibt es zwischen 128 Befehle und 1000 und mehr Befehlen. Also hier, da gibt es eine ganze Reihe. Die Transportbefehle, da muss man sich vorstellen, ich habe hier die CPU, habe hier meinen Arbeitsspeicher, habe hier meinen Bus und ich teile das Ganze jetzt nicht mehr auf in Adressbus, Datenbus und Steuerbus, sondern ich spreche jetzt nur mehr von einem Bus, der dann aus der ganzen Menge von Leitungen besteht. Load heißt einfach, ich transportiere Daten von hier nach hier. Das ist einfach so die Richtung mit Load, Laden. Store heißt einfach, ich transportiere von hier nach da. Und man kann sich hier vorstellen, dass beispielsweise, wenn ich einen 64-Bit-Datenbus habe, dann werden hier mit Store 64-Bit gleichzeitig transportiert. Dann habe ich hier so die arithmetischen Befehle wie addiere, subtrahiere. Dann habe ich hier logische Befehle wie AND und OR. Also hier, das kennen Sie sicherlich von der Mathematik, das als UND oder das hier als OR. Dann habe ich hier, wenn ich hier 1, 0 habe, hier 1, 0, 1, 0. Logisches UND heißt, hier kommt 1 raus, hier ist 0, hier ist 0, hier ist 0. Wenn ich hier ein Oder habe, kommt hier 1 raus, ist hier 1, ist hier 1 und ist hier 0. Also hier logisch. Und dann habe ich Shift und CMP, das ist einfach Compare. Also ich vergleiche das und sage, ist es 0 oder ist es ungleich 0 oder sowas. Shift, das ist, wir sind gleich fertig. Shift, kann man sagen, das geht hier noch nach links. Und hier, das heißt also, alle Bits, die hier so, die werden einfach geschoben. Und vorne fällt es raus. Und von hinten kann man entweder eine 0 nachziehen oder eine 1, je nachdem. Und bei rechts schiebe ich einfach rechts alles raus. Beim Rotieren ist es so, da kann man sich vorstellen, wie das funktioniert. Das hier schiebe ich hinten wieder rein. Also das ist das Rotieren. Dann Jump ist ein Springen. Jump Greater heißt einfach, ich vergleiche hier, ob die Zahl größer ist. Und da gibt es ja Jump Less oder Jump Not Equal Zero. Also hier, damit kann ich die Reihenfolge ändern. Und das Letzte ist noch so Sonderbefehle. Sonderbefehle sind typischerweise nicht für den Programmierer direkt zugänglich. Sie als Nutzer nützen es zum Teil schon, wenn Sie hier auf den Reset-Button drücken. Dann wird ein Sonderbefehl ausgelöst und dann fährt er heute runter. Oder es gibt einen Alarm, Division durch Null. Oder es gibt eine Rückmeldung von allen Ausgabegeräten oder Laden von Prozessbeschreibung. Aber das sind alles so interne. Normalerweise haben Sie nur als Programmierer oder in einem Programm haben Sie nur mit den vier Typen von Befehlen zu tun. Aber da existieren unter Umständen zwischen 128 bis 1000 von solchen Befehlen. Gut, dann wünsche ich Ihnen noch eine schöne Woche. Jetzt hätte ich bald gesagt Wochenende. Eine schöne Woche und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Dankeschön. Wiederschauen.